Herzlich willkommen zum Infolora. Es ist 18 Uhr. Heute machen wir einen längeren Hauptteil mit einem Text von Enrico Arrigoni über das Recht auf Faulheit und die individuelle Enteignung. Dieser Text wurde 1929 geschrieben und wir lesen diesen Text in Solidarität mit den Menschen, die in Aachen verhaftet wurden und weil es auch gerade gut passt mit der Arbeit und dem 1. Mai. Wir kommen jetzt aber zuerst zu den Kurznews. Wir beginnen mit Buur.
Buur, Frankreich. Notruf, Waldbesetzung akut, räumungsbedroht. Wir haben dazu auf barrikade.info eine kurze Zusammenfassung des Kampfes in Buur gefunden, für die, die die Waldbesetzung noch nicht kennen oder die Umstände nicht genau kennen. Wir lesen euch das vor. Nach 20 Jahren Kampf gegen die Einlagerung von Atommüll in Buur, Frankreich, wächst die Entschlossenheit der Aktivistinnen noch immer. Im Jahr 2016 wurden viele verschiedene Strategien, Klagen, Sabotage der Baustelle, Demonstrationen, verwendet, um die Zerstörung des Bois-le-Juc durch ANDRA, die nationale Agentur zur Entsorgung von Atommüll, zu stoppen. Die Mauer, die illegal von ANDRA im Sommer 2016 um den Wald gebaut wurde, konnte unsere Wut nicht widerstehen. Wir rissen sie ab und halten seit über 6 Monaten den Wald besetzt. 2017 bringt große Herausforderungen mit sich. Das Massaker am Wald durch ANDRA zu stoppen und den Verkauf des Bois-le-Juc zusammen mit den Einwohnern des Dorfes Mandre anzufechten. Die Besetzung weiter aufrechthalten, auch die 20 vor kurzem auf dem Gelände entdeckten geschützten Arten verteidigen, zum Beispiel Fledermäuse, Reptilien, Eulen, Katzen, die auch durch das Projekt gefährdet sind. Im Jahr 2018 will ANDRA die endgültige Genehmigung erhalten, 99% der hochradioaktiven Atomabfälle Frankreichs 500 Meter tief in der Region Buur zu begraben. Dieses katastrophale Projekt wird nicht nur in Missachtung der Umwelt durchgeführt, sondern wurde mittels Korruption, Greenwashing-Propaganda, Repression und Einschüchterung der örtlichen Bauern vorangetrieben. ANDRA dachte, sie könnten ihre Mafia-Methoden ohne irgendwelchen Widerstand der Bevölkerung durchsetzen. Damit lagen sie grundfalsch. Heute kennt die Unterstützung für unseren Kampf keine Grenzen. Von Notre-Dame-des-Landes nach Pyhäjoki, Hambach und Gorleben wird die Solidarität täglich stärker. Wir laden euch ein, sich dem Kampf in Buur anzuschließen. Im April waren einige Aktivistinnen von Buur, haben die eine Infoveranstaltung Tour nach Deutschland gemacht, damit sie sich treffen konnten und über den Kampf informieren konnten.
Nun zu einem aktuellen Aufruf und einem Notruf aus Buur, gefunden auf barrikade.info. Mittwoch, 26. April. Heute hat das Tribunal du Grand Instance von Bar-le-Duc beschlossen, dass der Wald mit sofortiger Wirkung geräumt werden kann. Die Polizei ist aufgefordert, den Wald mit ihren Granaten zurückzuerobern. Doch selbst wenn sie diese schaffen, dieses Mal wird nicht das letzte Mal sein. Seit einem Jahr sind wir stärker geworden. Wir waren Hunderte, um den Wald zu besiedeln, zu demonstrieren, zu kämpfen, zu bauen, zu leben und alle seine Ecken kennenzulernen. Dutzende von Aktivisten und Aktivistinnen begannen in Dörfern um Buur zu leben. Wir haben einen juristischen Prozess nach dem anderen gewonnen und sie eine Menge Zeit und Geld gekostet. Viele Male haben wir die Versuche von ANDRA blockiert, den Wald betreten und ihre Arbeit zu beginnen. Wir rufen euch auf, euch sofort, aber auch in den kommenden Tagen und Wochen zu uns zu begeben. Wir sind entschlossen, einen Angriff auf den Wald unseres entschlossenen Widerstands entgegenzusetzen. Am Freitag, 5. Mai, kommen Menschen, die im Kampf gegen das Atomendlager in Buur, Frankreich, involviert sind, nach Bern, um über die Situation und Lage dort zu berichten. Die Infoveranstaltung findet um 19 Uhr im Infoladen der Reitschule statt. Die Reitschule ist in Bern.
Ja, das war's von Buur. Jetzt kommen wir zu einer Info aus der Schweiz. Und zwar gibt es ein neues Newsportal und das nennt sich barrikade.info, das unabhängige Newsportal für den Deutschschweizer Raum. Wir haben da einmal ein bisschen darauf geschaut, was die so über sich selbst schreiben. Der Übertitel ist: Die Mainstream-Medien können sterben, wir haben barrikade.info.
Genau, barrikade.info. Was ist das? Barrikade.info ist eine öffentliche Informationsplattform, die aktuelle Nachrichten, Analysen und Debatten aus einer antiautoritären, revolutionären Perspektive sichtbar macht. Dabei besteht der Anspruch, nicht nur Plattform für, sondern auch der aktuellen emanzipatorischen Kämpfe in der Deutschschweiz zu sein. Barrikade.info soll das bestehende Informationsvakuum in der Schweiz der Medienlandschaft verringern und einen alternativen Diskurs ermöglichen. Sie beinhaltet einen öffentlichen Kalender und bietet Individuen und Gruppen die Möglichkeit, ihre Inhalte zu teilen. Barrikade.info gehört zum internationalen MeToo-Netzwerk und beteiligt sich an deren Infrastruktur und Kämpfe.
Weiter beschreiben Sie Ihre Ziele. Barrikade.info möchte die unterschiedlichen Informationen aus den verschiedenen Ecken der Deutschschweiz in einen gemeinsamen kämpferischen Kontext stellen und eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Individuen, Kollektiven und Gruppen fördern. Dabei ermöglicht diese Plattform, Termine zu kommunizieren, zu Veranstaltungen aufzurufen, Kommuniqués zu veröffentlichen, Unterstützung zu finden sowie Analysen und Reflexionen zu teilen. Es soll eine Debatte ermöglicht werden, die jenseits der etablierten Medienlandschaft steht, aber auch auf diese einwirkt. Barrikade.info hält den Aktivismus, die Reflexionen und Analysen der antiautoritären und revolutionären Bewegung der Deutschschweiz fest und ermöglicht ihr so, aus vergangenen Kämpfen zu lernen und selbstbestimmt ihre eigene Geschichte zu schreiben.
Nun zu der Moderation der ganzen Plattform. Barrikade.info ist eine partizipative Plattform. Sie ist offen für alle antiautoritären und revolutionären Inhalte. Jeder eingesendete Artikel wird von einem ständig rotierenden Kollektiv gegengelesen und geprüft, ob verständlich geschrieben wurde und der Inhalt den Grundsätzen der Plattform entspricht. Werden die Grundsätze der Plattform missachtet, erlaubt sich das Moderationskollektiv, einen Artikel nicht zu veröffentlichen, was in jedem Fall von den Moderierenden in einer Stellungnahme begründet werden muss. Werden Änderungen am Originaltext vorgenommen, wird dies entsprechend signalisiert. Das Moderationskollektiv ist bereit, über eingereichte Artikel eine Diskussion zu führen. Die Redaktion empfiehlt, ein Konto mit gültiger E-Mail-Adresse zu eröffnen. So können allfällige Ergänzungen und Änderungen gemeinsam bearbeitet werden. Beiträge können aber auch ohne Konto eingereicht werden. Das Kollektiv ist offen für weitere Anregungen und Ideen zu den Moderationskriterien.
Nun zu den schon oben beschriebenen Grundsätzen. Auf der Webseite werden keine Texte und Beiträge veröffentlicht, die Formen von Diskriminierung und Unterdrückung enthalten. Ebenfalls ist die Webseite keine Plattform für Parteipropaganda, Wahlkampf oder Mitgliederwerbung. Das Kollektiv erwartet die Nutzung des Gender-Sternchens. In der Dominanz der männlichen grammatikalischen Form über die weibliche sehen wir einen latenten Sexismus, der sich in der Sprache manifestiert. Durch das Sternchen entsteht Platz für alle Gender.
Und jetzt, falls euch das nicht alles abgeschreckt hat, wie wollt ihr publizieren? Wie könnt ihr publizieren auf barrikade.info? Barrikade.info steht grundsätzlich allen zur Publikation offen. Wenn du einen Artikel publizieren möchtest, musst du zuerst ein Konto erstellen, damit du Zugang zur privaten Seite bekommst. Hier findest du die wichtigsten Schritte. Barrikade.info, das ist die Seite.
Und das Publizieren, wir haben das uns mal kurz angeschaut, ist also wirklich nicht so eine Sache. Wenn ihr was publizieren wollt, ist das relativ selbsterklärend und für jeden Mensch zugänglich.
Gut, jetzt kommen wir zu einem Song. Danach geht es weiter mit einigen Kurznews. Der Song heißt Eat the Rich und ist von Tamas.
Tja, das Problem ist, manche Menschen in diesem Land sind sehr, sehr reich. Aber die meisten sind sehr, sehr arm. Und wissen Sie wieso? Weil sie alle scheiß faul sind!
gedacht und hab in etwas Gefährliches mitgebracht. Was? Den Hunger auf Menschen verknüpft mit Wut. Was uns antreibt, ist der blinde Hass. Was? Ihr habt euch wirklich sehr schick gemacht, aber was nützt es euch, wenn wir euch gekriegt haben? Nichts! Sind Messer und Gabel verspeichert, verfüttern an Luxuskommis gleiche Teile. Denn ihr habt es nicht anders verdient. Alle, die satt werden, füttere ich als der fucking Ali. Hilfe, du machst Stürme. Und ich sehe, wie gut es schmeckt. Denn die Wut sind die Wurst auf West. Sie besteht aus dem Vorstandschef, der zu Hause seine Tochter bäckt. Es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Oh, das schmeckt euch nicht. Oh, das schmeckt euch nicht. Es wird aufgegessen. Eat the rich. Eat the rich. Ich gebe mir euch zu fressen, so viel ihr wollt, ich stopf alles in euch rein. Für euch wird es besser, denn ihr werdet fetter, egal ob die anderen meinen. Eine normale Portion für euch nicht dicker, denn bin nur gut auch noch zu klein. Schmeck! Du bist, was du isst, ich mach dich zum Menschen, denn damals warst du ein Schwein. Und wenn ihr kein Herz besitzt, setz ich euch das eines anderen vor. Ihr fresst es sofort an Stelle und Ort. Sie nennen es Wort und ich nenne es Humor. Hab Feind, sie stolz, wir kennen alles auf. Heute gibt's du wieder der ganze Sort. Ich schätze Musik, nehmt euch das Tor. Ich setze euch jeden Elefanten vor. Es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Eat the rich! Es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Oh, das schmeckt euch nicht. Oh, das schmeckt euch nicht. Es wird aufgegessen. Eat the rich! Eat the rich!
Sie verabscheuen den Kapitalismus, aber sie servieren Menschenfleisch.
Was auf dem Teller ist. Eat the rich. Eat the rich. Es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist.
Genau, das war Tamas mit Eat the Rich. Wir kommen weiter zu einer weiteren Blogseite, einer weiteren Gegeninformationswebseite namens Freccia Spezzata. Ihr müsst mich entschuldigen, falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Doch die Seite kommt aus der südlichen Seite der Schweiz. Südlich der Schweizer Alpen wurde der Blog Freccia Spezzata ins Leben gerufen. Das dafür verantwortliche Kollektiv besteht aus diversen Individuen, die sich an unterschiedlichen Kämpfen beteiligen, aber einige gemeinsame Nenner haben. Die radikale Kritik an der kapitalistischen, patriarchalen, faschistischen Gesellschaft und der Kampf gegen das technologische, industrielle System, das die Erde, die Tiere und die Menschen ausbeutet. Der Blog ist im Jahr 2016 aus der Notwendigkeit heraus entstanden, den Kampf gegen die Grenzen, das Migrationsregime und den von diesem mörderischen System unterstützten Rassismus zu dokumentieren. Ohne Vertrauen in die Mainstream-Medien, denen wir keine Informationen überlassen wollen, haben wir das Bedürfnis nach direkter und freier Information von unten und die betäubende Stille zu durchbrechen, welche den Mächtigen nützt und die Unterdrückenden erstickt. Dieser ganze Raum zur Gegeninformation wurde zwar erschaffen durch einen spezifischen Kampf gegen die Grenzen und den Rassismus, das Ziel ist aber, multiple Situationen aus einer anti-autoritären, revolutionären Perspektive wiedergeben zu können. Wir sind davon überzeugt, dass die Kämpfe sich nicht unterteilen lassen. Ein spezifischer Kampf ist unvollständig, wenn er eine ausgedehnte Kritik am Existieren nicht mitversteht. Das publizierte Material hat neben den Informieren das Ziel, Konfrontationen zu stimulieren, zur Reflexion anzuregen, zu aktivieren und die soziale und revolutionäre Bewegung zu unterstützen und zu stärken. Wenn die Schweiz eure Festung ist, die migrantische Würde der Spalt in derer Mauer. Frecciaspezzata.noblogs.org. Genau, das ist die Internetseite.
Ist die eigentlich auf Italienisch, alles auf Italienisch?
Ich nehme es an, ich habe sie noch nicht angeschaut. Okay.
Gut, wir kommen zu einer weiteren Kurznews hier im Involora. Und zwar gab es eine Störaktion gegen Mario Fehr. Wir haben das gefunden auf barrikade.info und es bezieht sich auf den vergangenen Samstag. Am Sechseläuten, ein durch und durch bürgerlicher Umzug durch Zürich, fand eine kleine Störaktion gegen SP-Regierungsrat Mario Fehr statt. Mit verschiedenen Transparenten sollte Fehr symbolisch gestoppt werden. Leider war die Störung nur von kurzer Dauer. Folgender Flyer wurde dabei verteilt. Stacheldraht sinnvoll einsetzen, Mario Fehr blockieren. Der SP-Regierungsrat Mario Fehr marschiert heute als Ehrengast bei der Zunft zu den drei Königen. Fehr steht exemplarisch für einen gesellschaftlichen Rechtsrutsch, der auch vor linken parlamentarischen Parteien nicht Halt macht. Damit passt Fehr, der vor wenigen Wochen als Gastredner bei der SVP nur auf lobende Worte stieß, gut zur Zürcher Bonzenfasnacht. Während die europäische Politik an ihrer Festung Europa feilt, zimmert sich Fehr im Kanton Zürich seine ganz eigene Festung. In bester bürgerlicher Manier steht der Schreibtischtäter für mehr Überwachung, Repression und Ausgrenzung. Eigenhändig und ohne die Öffentlichkeit zu informieren, ließ Fehr vor wenigen Jahren Staatstrojaner beschaffen. Ebenso eigenhändig sorgte er im letzten Jahr dafür, dass eine sechsköpfige tschetschenische Familie ausgeschafft wurde. Es sind dies nur zwei von vielen Beispielen der repressiven Politik Mario Fehrs. Schulter an Schulter gegen Rassismus und Ausgrenzung. Als kantonaler Polizeidirektor setzt Fehr nicht nur beim Ausbau der Überwachungstechnologie auf Repression. So ist er schweizweit führende Kraft, wenn es um die Verschärfung geltender Rechte für Asylsuchende geht. Seit 2016 werden abgewiesene Asylsuchende mittels Eingrenzungsverfügungen tagtäglich schikaniert. Anfang Februar wurde dieses Vorgehen zusätzlich verschärft. Abgewiesene Asylsuchende mit Eingrenzung dürfen nur für 2 Jahre die ihnen zugeteilte Gemeinde oder den Bezirk dürfen nun für 2 Jahre die ihnen zugeteilte Gemeinde oder den Bezirk nicht verlassen. Entschuldigung. Andernfalls drohen ihnen bis zu 3 Jahre Gefängnis. Und wer sich nicht 2-mal täglich in seiner Gemeinde meldet, der verliert sein Recht auf Nothilfeleistungen. Dank Mario Fehr droht den abgewiesenen Asylsuchenden ein isoliertes Leben im Bunker, im schlimmsten Fall gar ohne Tageslicht. Wir haben genug von Fehrs rassistischer Ausgrenzungspolitik. Wer wie Fehr ausgrenzt, wird heute blockiert. Vereint gegen rechte Hetze, Ausgrenzung und Repression. Heraus zum 1. Mai.
Genau, kommen wir zu 2 weiteren sehr kurzen News. Gefunden wurden diese auf Indymedia links unten und auf Barrikade Info. Grillsaison eröffnet, Bankomat abgefackelt. Seit dem Frühling 2016 sitzen unsere Gefährte und Gefährtinnen in Deutschland im Knast, angeklagt wegen Bankenteignung in Aachen. Ab diesem Tag sind wir noch erfüllter mit Wut gegen alle Banken, Bullen, Knäste und jede Form von Unterdrückung. Aus diesem Grund haben wir in der Nacht auf den 21. April Bankomaten in Zürich abgefackelt. Die Zutaten für das Bankomaten-Grillrezept sind fast überall erhältlich. Du brauchst dazu nur Feuerzündwürfel, Feuerzeug, Handschuhe, geeigneter Bankomat und den richtigen Moment und schon fackelt das Ding. In Solidarität mit den Gefangenen. Und dann ein weiterer Angriff auf Bankomaten in Basel. Während der Aktionswoche für die Anarchisten und Anarchistinnen, die momentan wegen Bankraub in Aachen vor Gericht stehen, wurde in Basel ein weiterer Bankomat weggebrannt. Scheiß Justiz, scheiß Geld. Genau, und wir kommen zu einem weiteren Song von Feine Sahne Fischfilet mit dem netten Namen Wut.
Gesichter viel sagst. Wer kein Rückgrat hat, der wird vereidigt auf den Staat. Lieber Hartz IV beziehen, im Bett bis um vier liegen, Bier trinken, Weed dealen, Speed ziehen, als Geld im Staatsdienst verdienen. Das Martins Horn in meinen Ohren nervt, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Bin bald weiter nicht frei von Sünde, aber trete vor zum Werfen. Polizist sein heißt, dass Menschen mit Meinungen Feinde sind. Ihr verprügelt grad wieder Kinder, als wären's eure eigenen. Ich sag lieber ein Pickel Designer, nimm's Bell am Bach für ein paar Cent. Sie lieber eine Line Zement, das Down zu sein mit reiner Welt. Ich mach mich warm, weil der Dunkel heißt Einwurf. Ich nähr die nächste Bullenwache, erst nur einen Steinwurf entfernt.
Und der Hass, der steigt so.
Ja, das war Wut von Feine Sahne Fischfilet. Und noch ein kurzer Nachtrag zu den Solidaritätsaktionen mit den Gefangenen von Aachen. Und zwar findet morgen am Maui, das ist ein Teil des 1. Mai-Festes auf dem Kaserneareal, morgen um 16 Uhr nachmittags eine Infoveranstaltung zu den Prozessen in Aachen statt.
Genau, und zu Solidaritätsbekundungen und so weiter und so fort.
Kommt vorbei.
Genau. Wir kommen jetzt zum Hauptteil. Der Hauptteil ist ein Text, den wir letztes Mal angefangen haben zu lesen und den wir heute beendigen. Wie ich euch schon erzählt habe, ganz am Anfang der Sendung, ist es ein Text von Enrico Arrigoni. Der wurde 1929 geschrieben und ist ein Appell an alle Faulenzer und Taugenichtse, mit diesem Leben weiterzumachen und die Arbeit zu verabscheuen. Genau, wir hören da doch einfach direkt rein.
Die Arbeiter sind nichts anderes als Zwangsarbeiter oder, falls euch das tröstet, in den Fabriken einquartierte Soldaten. Alle marschieren im Gleichschritt. Alle, ungeachtet der Vielseitigkeit der Objekte, führen die gleichen Bewegungen aus. Wir finden nicht die geringste Befriedigung in der Arbeit, die wir verrichten. Wir können uns für sie nicht mehr begeistern, denn sie ist uns völlig fremd geworden. 6, 8, 10 Stunden Arbeit, 6, 8, 10 Stunden Leiden und Angst. Nein, wir lieben die Arbeit nicht, wir hassen sie. Sie ist nicht unsere Befreiung, sie ist unsere Verdammung. Sie erhöht uns nicht, noch erlöst sie uns von den Lastern. Sie macht uns physisch kaputt und bricht uns moralisch nieder, bis wir unfähig sind, uns von ihr loszureißen. In einer anderen Zukunft wäre es nötig, diese Arbeiten auszuführen, das weiß ich. Doch es wäre immer gegen unseren Willen, wenn man auch morgen ein solches System erhalten möchte, um die Kräfte zu sparen. Es wäre immer ein Leiden, selbst wenn die Arbeitsstunden reduziert würden. Ich weiß nicht, was die Tiere über die Last denken, die man auf ihren Rücken lädt. Aber was ich sagen kann, von dem, was ich beobachte und für mich selbst fühle, ist, dass der Mensch keiner anderen Sache mit Freude und wirklicher Befriedigung nachgeht, als den intellektuellen und künstlerischen Arbeiten. Wenn er wenigstens seine Aufopferung nicht als Vergeudung und Nutzlosigkeit betrachten würde, könnte der Mensch seinen Mut zusammennehmen und seine Anstrengung erschiene ihm weniger bitter und schmerzhaft. Doch wenn man sieht, wie all seine Bemühungen ins Leere laufen, dass es nichts anderes als Sisyphusarbeit ist, gespickt mit unzähligen Desastern und Opfern bei jedem Rückfall, dann verlässt einem den Mut. Und jedem wird bewusst, jedem bewussten Wesen in jedem menschlichen und sensiblen Wesen entfacht sich das Feuer des Hasses gegen diesen barbarischen und kriminellen Zustand. Die Abneigung und Rebellion gegen die Arbeit wird unvermeidlich.
Man versteht also, dass es Unkonforme gibt, die sich weigern, sich dieser widerlichen Sklaverei zu beugen. Man versteht, dass es unbezähmbare Vagabunden gibt, die lieber mit der Ungewissheit des Morgens leben, die meiste Zeit ohne das magere Stückchen Brot in den festangestellten Arbeitern zugestanden wird, als sich diesem erniedrigenden System zu unterwerfen. Man versteht die unverbesserliche Bohème, ohne Genie, wenn man so will, die sich jedoch nicht an dem erniedrigenden Tross des herumschreienden Chors beteiligt. Und man versteht auch die große Faulenzer, die idealen Arbeitsscheuen, die ihr Leben in völliger Verbundenheit mit der Natur leben, die mit Freude die großartigen Sonnenaufgänge und die melancholischen Abenddämmerungen genießen, die ihre Geister mit den Melodien füllen, die alleine ihnen ein einfaches und freies Leben verschaffen können, und die, die dringende Bedürfnisse des Magens zum Schweigen bringen, um nicht der Sklaverei zu verfallen, in die wir gedrängt werden. Am Wegrand sitzend beobachten sie mit unendlicher Traurigkeit und tiefem Mitleid die schwarze Karawane, die sich jeden Tag fügsam zu den Fabrikgefängnissen begibt, die sie bereits todmüde verschlingen, um sie dann am Abend wie Leichen wieder auszuspucken. Und sie fliehen, diese idealen Faulenzer, sie fliehen mit bedrücktem Herzen beim Anblick von so viel Dummheit, Elend und Wahnsinn. Sie fliehen einem freien, widerspenstigen, nonkonformistischen Leben entgegen, und tief aus ihrem Herzen sagen sie sich, dass der Tod besser wäre, als sich jeden Tag diesem elenden und niederträchtigen Leben zu unterwerfen, dem es völlig an Edelmut und Spiritualität fehlt. Die Handarbeit im kapitalistischen Regime zu hassen bedeutet nicht, Feind jeglicher Aktivität zu sein. Genauso wie der individuelle Enteignung zuzustimmen nicht bedeutet, mit dem Produzenten Krieg zu führen, sondern mit dem Ausbeuter. Diese idealistischen Vagabunden, die ich so sehr bewundere, haben eine Aktivität, leben ein intensives, geistreiches Leben, voller Erfahrungen, Beobachtungen und Freuden. Sie sind Feinde der Arbeit, weil dort ein großer Teil ihrer Anstrengungen vergeudet werden soll. Zudem können sie sich nicht der Disziplin unterwerfen, die diese Art von Aktivität erfordert. Sie lassen nicht zu, dass man aus ihnen eine hirnlose Maschine macht, dass man letztendlich alles an ihrer Persönlichkeit abtötet, die doch das ist, was sie am allermeisten schätzen.
Unter diesen geistreichen Vagabunden, die der Domestizierung und der kapitalistischen Disziplin trotzen, muss man die Enteigner, die Partisanen der individuellen Enteignung suchen. Jene, die nicht warten wollen, bis die Massen bereit und gewillt sind, den kollektiven Akt der sozialen Gerechtigkeit zu vollziehen. Durch das aufmerksame Studieren der psychologischen, ethischen und sozialen Nuancen, die ihre Haltung ausmachen, könnten wir ihre Handlungen besser verstehen, rechtfertigen und schätzen, aber auch sie gegen giftige Angriffe vieler dieser Leute verteidigen, die, durchaus Gleichgesinnten, was eine Anzahl anderer Themen betrifft, sich bemühen, jene Ungeduldigen mit Schlamm zu bewerfen, die unfähig sind, sich mit dem Warten auf die kollektive Erlösung abzufinden. Das Recht auf individuelle Enteignung kann nicht aufgrund eines gewissen kollektiven Rechts auf Enteignung abgestritten werden. Wenn wir Sozialisten oder Kommunisten, Bolschewisten wären, könnten wir dem Individuum das Recht verweigern, sich den Teil des Reichtums anzueignen, der ihm als der Produzierende zukommt. Denn die Bolschewisten und Sozialisten negieren das individuelle Eigentum und anerkennen nur die eine Form, das kollektive Eigentum. Dies trifft aber bei uns Anarchisten nicht zu, ob sie nun Individualisten oder Kommunisten sind. Das sind, da sie all in Theorie und Praxis sowohl das individuelle wie auch das kollektive Eigentum anerkennen. Und wenn man das Recht auf individuellen Besitz anerkennt, wie könnte man dem Individuum das Recht absprechen, sich der Mittel zu bedienen, die es als angebracht empfindet, um das wieder in Besitz zu bringen, was ihm zusteht? Jeder Gläubige, in diesem Fall die produzierende Klasse gegenüber der kapitalistischen Klasse, packt seinen Schuldner zu dem Zeitpunkt und auf die Weise an der Kehle, die ihm passt, und bringt ihn dazu, sein Gut, das ihm durch Lüge und Gewalt entrissen wurde, schnellstmöglich zurückzugeben.
Das Individuum, das sich auf der Freiheit begründet, und die Freiheit ist die Doktrin der Anarchie, ist das Einzige und Alleinige, das über diesen Akt der Zurückerstattung entscheiden und urteilen kann. Wenn die Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit eines kollektiven Aktes anerkannt wird, einer sozialen Revolution zur Enteignung der Bourgeoisie, und wenn das Individuum, auch das Individualistische, diese Idee teilen möchte, dann kommt dies aus dem allgemeinen Glauben, dass eine kollektive Anstrengung uns einfacher aus der wirtschaftlichen und politischen Sklaverei befreien würde. Aber diese Zuversicht hat über die Jahre bei zahlreichen Anarchisten nachgelassen. Man hat schließlich zugeben müssen, dass eine echte Befreiung, eine tiefgreifende anarchistische Befreiung, die den Fetisch der Autorität vollständig aus dem Bewusstsein der Massen beseitigen soll, und uns erlauben würde, einen Zustand zu erreichen, der die Freiheit von keinem von uns vergewaltigen, zwangsläufig eine weitgehende kulturelle Vorbereitung erfordern und somit noch viele Jahre Leiden unter der kapitalistischen Ausbeutung mit sich bringen würde. So haben viele unserer Rebellen, die einst mit Enthusiasmus die Idee einer enteignenden Revolution aufgegriffen, sich gesagt, dennoch, ohne sich von notwendiger revolutionärer Vorbereitungsarbeit abzusondern, dass eine solche Hoffnung das Aufopfern ihrer Leben bedeuten würde, aufgezehrt unter unausstehlichen und bestialischen Bedingungen, ohne das geringste Glück, ohne Freude, und dass die moralische Genugtuung eines Kampfes, den man für die menschliche Befreiung führt, nicht ausreichen würde, um ihren Schmerz zu lindern. Wir haben nur ein Leben, sagt sie sich in ihrem Herzen, und dieses eilt mit Blitzschnelle dem Ende zu. Die Existenz des Menschen ist im Verhältnis zur Zeit wahrlich nur ein flüchtiger Moment. Wenn uns dieser Moment entwischt, wenn wir ihm nicht den Saft zu entnehmen wissen, den er uns in Form von Glück geben kann, ist unsere Existenz vergeblich und wir vergeuden ein Leben, dessen Verlust uns die Menschheit nicht zurückerstattet. Wir müssen also heute leben, nicht morgen. Wir haben heute das Recht auf unseren Anteil. Und dass wir heute verlieren, kann uns morgen nicht zurückgegeben werden. Es ist definitiv verloren. Darum wollen wir heute unseren Teil der Güter genießen, wollen wir heute glücklich sein. We'll be right back.
ist das Glück aber unerreichbar in der Sklaverei. Das Glück ist eine Gabe des freien Menschen, des Menschen als Meister seiner selbst und seines Schicksals. Es ist die größte Gabe des Menschen, der sich weigert, ein nummeriertes Tier zu sein, ein resigniertes Tier, das leidet, produziert und dem alles vorenthalten wird. Glück erreicht man durch Faulheit, man kann es auch durch Anstrengung erlangen, aber durch nützliche Anstrengung, durch eine Anstrengung, die besseres Wohlbefinden verbreitet, die Anstrengung, die die Vielfalt des Ertrags vergrößert, die mich erhebt, die mich wirklich befreit. Das Glück ist nicht möglich für den Arbeiter, der während seines ganzen Lebens damit beschäftigt ist, das elende Problem des Hungers zu lösen. Das Glück ist nicht möglich für den Paria, der nichts anderes beschäftigt als seine Arbeit, der über nichts anderes verfügt als die Zeit, die er seiner Arbeit widmet. Sein Leben ist sehr traurig, sehr trostlos und, um es auszuhalten, es zu ertragen, um es zu akzeptieren, ohne zu rebellieren, braucht man viel Mut oder eine große Portion Feigheit. Der Wunsch zu leben, die tiefe innere Verzweiflung, die uns heimsucht, bei der Perspektive auf ein völlig ausgezehrtes Leben zu den Gunsten von würdelosen Leuten, das Gefühl von Verzweiflung, wenn wir die Hoffnung auf eine kollektive Rettung im Laufe des flüchtigen Werdegangs unseres kurzen Daseins verlieren. Dies ist, was die individuelle Rebellion entstehen lässt. Dies sind die Feuer, die Akte der individuellen Enteignung nähren. Das Leben des unbewussten Arbeiters ist traurig, sehr traurig. Aber, ach ich Armer, jenes eines Anarchisten ist wirklich tragisch.
Wenn ihr all die Leiden nicht fühlt, all die Verzweiflung eurer tragischen Situation, dann erlaubt mir euch zu sagen, dass ihr ein dickes Fell habt und dass euch das Joch nicht so übel trifft. Und wenn euch das Joch nicht so sehr beleidigt, wenn ihr durch eure spezielle Situation die direkte Unterdrückung des Bosses nicht spürt, wenn ihr trotz all eurer oberflächlichen Klagegesänge ohne die Arbeit nicht leben könnt, weil ihr nicht wisst, wie eure Freizeit ausgefüllt soll, weil ihr euch ohne die Handarbeit schrecklich langweilt, wenn es euch gelingt, die tägliche Disziplin des Büros zu ertragen, die ständigen Vorwürfe der schwachköpfigen und böswilligen kleinen Bosse zu respektieren, zuerst vor Arbeit zu sterben und danach vor Hunger, ohne auch jemals das Verlangen zu verspüren, den Gemeinsten der Verbrecher zu umarmen, ihn Bruder zu nennen und jegliche Zärtlichkeit gegenüber dem Amt der Henker abzuwerfen, dann habt ihr nicht den nötigen Grad an Sensibilität erreicht, um die geistigen Leiden und die sozialen Motive von denjenigen, wovon ich spreche, zu verstehen, die die Akte individueller Enteignung begehen, und umso weniger habt ihr das Recht, sie zu verurteilen. Denn der Anarchist ist nicht der Einzige, der all das Unausstehliche einer bestialischen, kriminellen Arbeit erkennt, die selten seinem Wohl und jenem der Menschheit dienlich ist. Er sieht sich nicht nur gezwungen, selbst an der Erhaltung seiner eigenen Versklavung, jener seiner Kollegen und jener des Volkes im Allgemeinen teilzunehmen. Er muss diese Arbeit auch auf eine Weise unter Bedingungen ausführen, die so schrecklich, so unaushaltbar und voller Gefahren sind, dass sein Leben in jedem Moment seines langen Tages gefährdet ist. Denn seine Arbeit, gewisse Arbeit, die einige Kategorien von Arbeitern verrichten müssen, ich sage Kategorien, weil es verschiedene Arbeiter gibt, die weder die Bestialität noch die verheerende Gefahr gewisser Arbeiten kennen, die von anderen Arbeitern verrichtet werden, impliziert nicht nur eine wirkliche Versklavung, sondern kann auch mit einem wirklichen Selbstmord verglichen werden.
den Tiefen der Minen, neben den monströsen Maschinen, in den höllischen Innereien, inmitten schädlicher Produkte, liegt der Tod allzeit in der Luft. Körper, die schwindsüchtig sind, vergiftete Lungen, zerrissene Glieder, gebrochene Körper, verlorenes Augenlicht, zerschmetterte Schädel, das ist, was die ehrlichen Arbeiter zu Tausende davontragen, mit in Schweiß getränktem Brot. Kein Mitleid für sie, keine Moral, keine Religion, um den Profiteur zu ergreifen, der seine Millionen auf den alltäglichen Verbrechen anhäuft, die ihm ermöglichen, noch etwas mehr Profit zu erlangen und seine Kassen mit ein paar zusätzlichen Rappen zu füllen. Ist es also nötig, die Profiteure mit unserem Mitleid, mit unserem Mitgefühl zu umgeben und unsere Tränendrüse zu leeren, wenn das Unglück dank dem forcierten Zufall einer Handlung von einem von uns auf den Kopf von einem dieser Profiteure fällt? Die Wahrheit ist, dass wir uns gut, menschlich und gutmütig zeigen müssen, wenn es darum geht, den Geldbeutel oder die Haut unserer Feinde zu respektieren, und dass wir brave Lämmchen sein müssen, während uns unsere Feinde an den Kragen wollen. Haben wir nicht das Recht, individuell und ohne kollektive Einwilligung das Schwert der Gerechtigkeit in die Hand zu nehmen? Vergewaltigt die Jungfräulichkeit der gemeinschaftlichen Moral nicht mit euren unheiligen, ungeheiligten Sünden. Ein bisschen Geduld, meine Brüder, das Reich des Herrn kommt für alle. Wenn ihr Hunger habt, knurrt, aber bleibt ruhig. Wir sind noch nicht bereit. Wenn man euch flach drückt, heult, aber rührt euch nicht. Wir haben noch zu viel Gewicht an unseren Beinen. Wenn man euch massakriert, nachdem man euch bestohlen hat, haltet still. Widersteht dem Dieb und wir erklären euch zum Helden. Doch wenn ihr ohne unsere Zustimmung Geld eintreiben wollt, wenn auch auf eure eigene Gefahr, dann unterlasst das, denn sonst seid ihr nichts anderes als niederträchtige Banditen. Das ist die Moral, unsere Moral. Verdammt!
Ich erlaube mir, folgende Frage zu stellen. Wenn das Kapital mich bestiehlt und mich vor Hunger sterben lässt, wer wird dann wohl bestohlen und wer stirbt vor Hunger, ich oder die Kollektivität? Ich? Und wieso also sollte einzig die Kollektivität das Recht haben, anzugreifen und sich zu verteidigen? Ich weiß, dass sich die Frage der Enteigner zahlreicher falscher Interpretationen und vieler Missverständnisse bedienen kann. Doch der Grund von all dem, die Verantwortung für die Verfälschung der ethischen, sozialen und psychologischen Motive, die die Akte individueller Enteignung größtenteils bestimmt haben und bestimmen, geht zu einem großen Teil auf die Unaufrichtigkeit ihrer Kritiker zurück. Ich will damit nicht sagen, dass alle Kritiker unaufrichtig sind, denn ich kenne einen sehr großen Anteil Gefährten, die ehrlich glauben, dass diese Akte der unmittelbaren Zielen unserer Propaganda schädlich sind. Während ich von Unaufrichtigen spreche, meine ich diese so sektiererischen, so Individualisten, ophoben Anarchisten, die damit beginnen, bei jedem Akt der Enteignung von Diebstahl zu sprechen. Sie wollen der Handlung auch jegliche ethische oder soziale, aus anarchistischer Sicht rechtfertigbare Basis absprechen, um sie mit all den frustrierten und unbewussten Individuen zu assoziieren und auf eine Ebene zu stellen, die mit derselben Gleichgültigkeit Dieb sind, wie sie auch Scharfrichter wären, wenn dieser Beruf ihnen das beschaffen würde, was sie suchen. Dennoch bin ich weit davon entfernt, immer und unter allen Umständen den Enteigner zu rechtfertigen. Das, was ich bei einer gewissen Anzahl Enteigner für verurteilenswert halte, ist die Korruption, der sie sich ausliefern, wenn ein Coup gelungen ist. In bestimmten Fällen, das gebe ich zu, ist diese Kritik und die Verurteilung gerechtfertigt. aber trotz allem kann sie nicht über jene an dem guten Arbeiter hinausgehen, der sein Lohn in Sauferei und Bordellen verprasselt, diejenigen, die leider nur allzu oft unter uns auftauchen.
Von gewissen Kritikern wurde gesagt, dass die Verherrlichung des individuellen Aktes bei einigen Anarchisten einen schäbigen Utilitarismus erzeuge, eine engstirnige und den Prinzipien der Anarchie widersprechende Gesinnung. Diese derart launige Unterstellung gründet in der Behauptung, dass jeder Anarchist, der in Berührung mit nicht-anarchistischen Elementen kommt, damit endet, auf anti-anarchistische Weise zu denken. Ich will nicht vergessen, auch Folgendes zu sagen. Da die Enteignung ein Mittel ist, sich individuell der Versklavung zu entziehen, müssen auch die Risiken individuell eingegangen werden. Die Gefährten, die die Enteignung an sich praktizieren, verlieren jegliches Recht. Selbst wenn es für andere Aktivitäten existiert, was ich nicht glaube, die Solidarität unserer Bewegung einzufordern, wenn sie Probleme haben. Meine Absicht mit dieser Studie ist nicht, diesen oder jenen Akt zu verherrlichen, sondern den Kern des Problems anzugehen, das Prinzip und das Recht auf Enteignung zu verteidigen. Und der schlechte Gebrauch, den gewisse Enteigner von dem Ertrag ihres Unternehmens machen, vermindert nicht den Akt an sich, sowie auch die Tatsache, dass sie geübte Schurken Anarchisten nennen, nicht den Inhalt der anarchistischen Idee zerstört. Betrachten wir die schlimmste der Anschuldigungen. Die gröbste Verurteilung, jene, die die Akte individueller Enteignung unterstützen, würden mit den anarchistischen Prinzipien brechen. Man hat die Enteigner Parasiten genannt. Natürlich, sie produzieren nichts. Aber es sind unfreiwillige Parasiten, erzwungene, denn in der gegenwärtigen Gesellschaft kann es nur Parasiten oder Sklaven geben. Zweifellos sind sie Parasiten, doch niemand kann sie Sklaven nennen. Andererseits sind die Sklaven größtenteils auch Parasiten, doch kostspieligere als die anderen. Das Parasitentum dieses Großteils der Produzierenden ist viel unmoralischer, feiger und demütiger als jenes der Enteigner. Man mag mir sagen, dass dieses Parasitentum auch auferlegt sei, dass die Notwendigkeit zu leben uns verpflichten würde, uns gegen unseren Willen dieser negativen und schädlichen Aktivität zu unterwerfen.
Dieser ärmlichen Entschuldigung mit diesem feigen Vorwand verdient man sein Brot auf schändliche, nahezu kriminelle Weise, eine echte Komplizenschaft in dem Delikt, kein geringeres Verbrechen als jenes der Hauptverantwortlichen, der Bourgeoisie. Und könnt ihr schließlich bestreiten, dass die Verweigerung, mit dem Gewirr dieses kriminellen Regimes zu kollaborieren, viel anarchistischer ist als ersteres? Könnt ihr bestreiten, dass 2/3 der Bevölkerung unserer Metropolen Parasiten sind? Es ist nicht abzustreiten, dass, wenn man von den Produzierenden ausgeht, die mit einer wirklichen nützlichen Produktion beschäftigt sind, der größte Teil der Menschheit als Parasiten bezeichnet werden müsste. Ob ihr nun arbeitet oder nicht, wenn ihr nicht zu der Kategorie der Bauern oder den seltenen, wirklich nützlichen Kategorien gehört, könnt ihr bloß Parasiten sein, selbst wenn ihr euch für ehrliche Arbeiter haltet. Zwischen den Parasitenarbeitern, die sich der ökonomisch-kapitalistischen Ausbeutung unterwerfen, und dem Enteigner, der rebelliert, bevorzuge ich Letzteren. Er ist ein Rebell, der handelt, der andere ist ein Rebell, der bellt, aber nicht beißt. Oder nicht beißen wird bis zu dem Tag der ach so heiligen Erlösung. Wenn die Anstrengungen über die gesamte Kollektivität verteilt werden würden 2 oder 3 Stunden Arbeit täglich genügen, um all das zu produzieren, was man für ein einfaches und ungezwungenes Leben benötigt. Wir haben also ein Recht auf Faulheit, ein Recht auf Ruhe. Und wenn uns das gegenwärtige soziale System dieses Recht verweigert, dann müssen wir es uns mit allen Mitteln erkämpfen. Eigentlich ist es traurig, von der Arbeit der anderen leben zu müssen. Wir empfinden die Erniedrigung, sich mit dem bourgeoisen Parasiten gleichgesetzt zu fühlen, doch wir genießen auch große Befriedigung. Parasiten, ja, doch wir trinken nicht das bittere Gebräu der Niederträchtigkeit, wir verspüren nicht die Qualen, sich als einen von jenen zu wissen, die gedemütigt an dem Siegerstuhl gebunden sind, den Weg befleckt mit ihrem eigenen Blut, einer von jenen, die den Parasiten den Reichtum anbietet und vor Hunger sterben, ohne die Rebellion zu wagen, einer von jenen, die Paläste bauen und in Bruchbuden leben, die Getreide anbauen und ihre Kinder nicht ernähren können, einer aus der anonymen und entwürdigten Masse, die sich gelegentlich erhebt, wenn sie von dem Meister Schläge kriegt, sich aber jeden Tag unterwirft, sich an die aktuelle soziale Ordnung anpasst und einst ihre momentane Haltung aufgegeben, all die Schandtaten und Gemeinheiten toleriert, unterstützt und ausführt. Keine Produzierenden, gewiss, aber keine Komplizen. Keine Produzierenden, ja. Liebe, wenn ihr so wollt. Wenn euer Angsthasenherz noch einer zusätzlichen Kleinigkeit verlangt, um euch zu trösten, aber keine Sklaven. Sich gegenüberstehend zeigen sie dem Feind jetzt bereits ihre Zähne, jetzt bereits Gefürchtete und nicht Erniedrigte, jetzt bereits im Krieg gegen die bourgeoise Gesellschaft. In der heutigen kapitalistischen Welt gibt es nur noch Unwürdigkeit und Frevel. Alles beschämt uns. Alles ist uns leid und widert uns an. Man produziert, man leidet, man stirbt wie ein Hund. Lasst dem Individuum wenigstens die Freiheit, würdig zu leben oder als Mensch zu sterben, wenn ihr selbst in der Sklaverei krepieren wollt. Das Schicksal des Menschen, so sagt man, ist das, was er daraus macht. Und es gibt heute nur noch eine Alternative: die Rebellion oder die Sklaverei. Genau, das war der Song, den ihr jetzt gehört habt. Das war Red Sparrows und der Song ist leider so lange, dass ich ihn nicht vorlesen kann oder nicht mehr weiß. Aber Red Sparrows, sicher ein Album oder eine Band, die man sich anhören sollte. Genau, das war der Text von Enrico Arrigoni, der zweite Teil. Wenn ihr den ersten Teil nachhören wollt, könnt ihr das machen auf unserem Internetblog. Das ist infolorafr.noblogs.org. Und ja, wir kommen zum Ausblick.
Genau, der Ausblick auf die Woche. Es gibt sowieso extrem viele Dinge, die los sind. Am besten geht ihr einfach selbst auf die Straße und schaut euch was da so läuft. Es ist zu viel Programm, um es hier zu sagen. Und sonst könnt ihr auf dem Internet das ganze 1. Mai-Programm nachschauen. Es ist auf dem Kaserne-Areal 3 Tage lang Fest, Infoveranstaltungen, Konzerte und so weiter. Vielleicht einfach noch kurz 2 Dinge. Morgen, wie schon gesagt, ist eben auf dem Maui, also auf der Rückseite des Kasernenareals, eine Infoveranstaltung um 16 Uhr. Es geht um Aachen, die Gefangenen und verschiedene Solidaritätsbekundungen mit den Gefangenen. Und morgen auch um 14 Uhr ist auf dem Helvetiaplatz eine Demo in Solidarität mit Rojava gegen Erdogan und seinen kürzlichen Einmarsch bzw. seine Bombardierung von Rojava.
Und jetzt hören wir noch von Guevna. Das ist eine Band aus Japan, die sich selber lustigerweise den Titel gegeben hat, oder ihre Musik eher gesagt, Disco Stoner, und sie spielen am Dienstag in Bremgarten. Ich wünsche euch viel Spaß.
Schöne Woche.
Und bis bald.